Der Cipra Podcast.
Le podcast de la Cipra.
Il podcast della Cipra.
Ciprim Podcast.
Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.cipra.org/podcast.
Herzlich willkommen beim Cipra Podcast. Mein Name ist Sophie Malknecht. Wozu braucht es Herdenschutz? Wie können sich Hirtinnen und Hirten alpenweit vernetzen? Und wie ist eine Koexistenz mit Wolf und Bär möglich? Darum ging es Ende Oktober bei der Herdenschutzkonferenz im Südtiroler Salern. Meine Kollegin Julika Jarosch war dabei. Sie ist Co-Geschäftsführerin von Cipra Frankreich und hat für unseren Podcast mit Maria Neiner und Kaspar Schuler gesprochen. Beide beschäftigen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Alpwirtschaft.
Ein schönes Willkommen von der Herdenschutzkonferenz in Salern. Ich bin Julika Jarosch und ich starte gleich mal mit der Vorstellung meiner Gesprächspartnerin. Wir haben Maria Neiner hier, Hirtin und Sennerin, und ist mittlerweile bei ihrer 11. Alpsaison im Sommer zum ersten Mal in Österreich und sie arbeitet als Abteilungsleiterin für Schaf und Ziegen an der höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein in Österreich. Hallo Maria, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, danke für die Einladung.
Und nun kommen wir zu meinem zweiten Gesprächspartner, den ich schon sehr lange kenne. Kaspar Schuler ist seit 2018 Geschäftsführer von Cipra International und war vor einigen Jahren selbst auch als Alpsenn und Hirte in den Schweizer Alpen tätig. Er hat das Projekt Dialog zum Wolf, Hirtinnen-Netzwerke in den Alpenstärken von Beginn an entwickelt und begleitet. Hallo Kaspar, schön, dass du Zeit hast.
Hallo, schön, dass wir da sind.
Dann fangen wir doch gleich mal an und kommen mal zu euren Eindrücken von euren Alperfahrungen. Maria, welches Geräusch verbindest du, wenn du an Alp denkst? Für mich als Stadtkind sind es die Kuhglocken, die mir sofort in den Sinn kommen. Aber was ist es für dich?
Interessanterweise die Stille. Ich sage immer, die Stille ist ein Geräusch, aber wahrscheinlich ist es genau das Fehlen von Geräuschen, weil auf der Alm ist man umgeben von Geräuschen, gestartet von den Geißenglocken, wie du gesagt hast, oder der Wind oder der Pulsator beim Melken oder die schreiende Kollegin. Und mir fällt es dann immer sehr stark auf, wenn ich beim Gehen in irgendein Loch komme, wo es plötzlich ganz still ist.
Und du, Kaspar, anstatt der Geräusche gehen wir mal zu den Gerüchen über, weil wir haben ja noch mehr Sinne als nur die Ohren.
Ich glaube, der prägendste Geruch für mich ist, am Morgen früh aus der Hütte zu kommen und diese Mischung aus purer Alpenluft, die immer etwas kühl ist im Morgen, auch in einem heißen Sommer, und die eine gewisse Feuchtigkeit auch hat, und in dieser Feuchtigkeit riecht es ein wenig nach Gras, vielleicht auch nach Rindergeruch, vor allem auf einer Kuhalp vermischt sich so die Morgenluft, die kühle Morgenluft mit Kuhgerüchen, inklusive Kuhdung, Mist. Diese Morgenluft, ja, ganz viele Nuancen gibt es nur dort.
Schöne Bilder, die ihr bezeichnet und beschreibt, aber wir kommen jetzt mal zurück in die harte Realität nach den mystischen Eindrücken. Gehen wir doch gleich mal auf die Arbeitsbedingungen ein. Weil als Stadtkind würde ich sagen, oh, ich möchte unbedingt Hirte werden, um diese ganzen schönen Eindrücke zu haben und das zu erleben, diese Frische, die Stille. Aber wie sieht denn wirklich der Alltag aus und wie kommt man damit klar, nicht gut entlohnt zu werden, weniger Akzeptanz zu haben als manch andere Jobs? Warum macht man diese Arbeit, Maria?
Ich habe einfach eine sehr große Leidenschaft für den Job, einfach draußen mit den Tieren zu sein und in der Natur und halt auch mit den ganzen für und wieder zurechtzukommen. Es ist sehr vielseitig, man muss spontan und flexibel reagieren können. Man braucht da sehr großes Wissen, also angefangen von der Tiergesundheit bis zu Gelände lesen können, arbeiten mit Hunden, Käsen, wenn man auf einer auf einer Alp mit Käserei arbeitet, Melken, Hygiene und so weiter und so fort. Ich glaube, was halt einfach die Arbeit ein bisschen schwierig macht, sind halt die Rahmenbedingungen rundherum. Wie du eben schon angesprochen hast, dass man nicht immer sehr fair entlohnt wird oder dass man halt sehr stark kämpfen muss, dass man einen fairen Lohn kriegt, dass man nicht immer die beste Infrastruktur hat. Also Menschen lachen immer, aber in Wahrheit muss man schauen, dass man im Trockenen sitzt, dass man Alphütte hat, wo es vielleicht auch nicht reinregnet und so. Genau, und da ist, glaube ich, auch einfach irgendwie wie viel Druck da. Ich glaube, das spürt man generell in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, dass da viel Druck da ist, und das spüren wir Hirtinnen und Senderinnen auch. Und trotzdem mache ich den Job einfach so gern, dass ich dafür kämpfen will, dass wir halt auch faire Arbeitsbedingungen haben.
Und um diesen Kampf engagierst du dich ja auch in dem österreichischen Berg- und KleinbauerInnenvereinigung, und ihr plant auch ein Netzwerk für Hirtinnen und Sennerinnen. Wozu ist dir das, warum ist dir das so wichtig, dieses Netzwerk zu gründen?
Genau, also die österreichische Klein- und BergbäuerInnenvereinigung, die Via Campesina Austria, die setzt sich einfach ein für die Rechte von Kleinbauern, Bäuerinnen, aber auch eben für Hirtinnen und Landlose und so weiter. Und wir haben da vor ungefähr einem Jahr ein Netzwerk gegründet, also das gibt es schon. Wir haben gestartet zu viert, 4 Frauen, die auf die Alp gehen. Und uns war es irgendwie ein Anliegen, erstens einmal uns zu vernetzen. Also wir sind alle 4 viel in der Schweiz gewesen, und da gibt es einfach schon Netzwerke, und da sind Hirtinnen und Senderinnen sehr gut verbunden. Und in Österreich fehlt uns das einfach. Und da geht es ganz banal darum, dass wir Wissen austauschen oder dass man, wenn man im Sommer auf irgendein Problem stoßt, dass man eine Gemeinschaft hat, wo man fragen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch, dass in den letzten Jahren einfach sehr viel über unseren Beruf geredet wird. Das hat sicher auch mit dem Herdenschutz zu tun. Aber selten werden halt wir, die den Job machen, auch nach unserer Meinung gefragt. Und es ist schon eine Idee von unserem Netzwerk auch, dass wir irgendwo eine Stimme sind für Älplerinnen und damit, dass wir halt uns politisch einfach auch einmischen können und mitmischen. Und natürlich wollen wir halt auch unsere Leidenschaft und unseren Beruf feiern und wollen auch Feste machen und so weiter. Genau. Wir haben auch ein Netzwerktreffen schon gehabt im Frühling, letzten Frühling. Da sind dann gleich schon mal 20, 25 Leute gewesen, die sich auch vernetzen wollen. Und gerade vor einer Woche haben wir bei einer Konferenz einen Workshop geleitet, wo es um die lebendige Almwirtschaft geht. Da sind auch wieder ein paar Hirtinnen und Senderinnen dabei gewesen, aber nicht nur. Das heißt, es waren auch andere Menschen dabei, die sich für dieses Leben interessieren und für die Arbeit. Und es ist natürlich auch wichtig, dass da die Öffentlichkeit einen Einblick kriegt in unsere Arbeitsrealität.
Gut, dann kommen wir zu Kaspar, weil Zibra arbeitet ja doch international. Und wie Maria schon erwähnt, es gibt mehrere Netzwerke in den jeweiligen Ländern. In Österreich gerade im Aufbau, in Frankreich sind die Hirten sehr gut verknüpft. Und Zibra hatte ja die Idee, ein alpenweites Hirtinnen-Netzwerk aufzubauen. Wie kam es dazu, Kaspar? Und gibt es das nicht in irgendeiner Form schon?
Wir haben seit je unter ziehenden Leuten, wie Hirtinnen, Älplerinnen, Sennen und so weiter, die sehr oft nicht an eine bestimmte Örtlichkeit gebunden sind, sondern ihre Arbeit mal da, mal dort ausführen, haben wir ein Bedürfnis, uns auszutauschen. Und das hinzukriegen, ist extrem anspruchsvoll. Genau wie Maria es gesagt hat, war es auch Ende der 70er Jahre in der Schweiz so, als wir begannen, dieses schweizerische Hirtennetzwerk aufzubauen, dass es darum geht, A, sich beizustehen und B, auch für gute Arbeitsbedingungen, im speziellen Löhne, zu kämpfen. Wir hatten sogar damals eine Demonstration in Chur gemacht mit Hirten und Senderinnen und den ganzen, auch traditionellen Werkzeugen, die man so dabei hat, damit es etwas folkloristisch aussieht und nicht nur wie eine Gewerkschaftsdemonstration, um auf den Putz zu hauen. Hat immerhin dann zum Beispiel zu Albrechtlöhnen geführt. Wir hätten gerne einen Gesamtarbeitsvertrag gehabt. Und dieses Ringen um Anerkennung, aber auch um Austausch und Zusammensein, weil es ist doch manchmal auch sehr einsam, wenn du nicht ein gutes Team hast auf der Alp und im Speziellen, wenn du allein bist. Dieses Ringen, das ist gegeben und insofern ist es naheliegend, dass Zipra, die ja nichts anderes macht, als dauernd Leute im ganzen Alpenraum zu vernetzen und darauf stolz ist, dass das dann sich, auch wegen mir, mit meiner Vergangenheit irgendwann mal niederschlägt, ist naheliegend. Es gibt diese Netzwerke und sie sind ganz stark sprachraumgebunden. Und die grenzüberschreitende Verbindung ist einfacher im deutschen Sprachraum, weil da gibt es mehrere Länder, die Deutsch sprechen. Aber sobald man an den französischen Sprachraum bzw. den italienischen oder slowenischen denkt, wird einem klar, dass das gar nicht so einfach ist. Wir sind leider bei unserem Projekt nicht so weit gekommen, wie wir wollten, dass wir gleichen. Das Netzwerk jetzt haben und mir scheint, es wird eine über das Projekt hinaus dauernde Aufgabe sein, immer wieder zu schauen, dass wir auch transnational diesen Austausch haben. A, weil die Arbeitsbedingungen zum Teil leider immer noch nicht vergleichbar sind und da kann man gut damit argumentieren, was andere hinkriegen könnten wir in einem eigenen Land eigentlich auch, aber B auch, weil Fragen wie zum Beispiel Schutz vor dem Wolf besser transnational ausgetauscht werden, denn die Wölfe machen das vermutlich und ich vermute ohne Sprachbarrieren. Die kriegen das sehr wahrscheinlich sehr viel schneller und besser hin, kümmern sich nicht um Grenzsteine, bürokratische Hürden, die marschieren vorwärts. Und wenn wir Menschen da einigermaßen mithalten wollen, ist es auch wieder lohnend, dass wir über die Sprachgrenze hinweg uns finden und einander begegnen.
Ja, da könnten wir auch gleich den Hinweis starten. Wir haben an einem Lexikon gearbeitet, Kaspar.
Wir hatten eine brillante Idee. Und wie immer, wenn Ideen zu Beginn brillant sind, dann packen sie einem so, dass man einfach mal einsteigt, wie in die Altwirtschaft zum Beispiel, und man kommt auf die Welt. Und die einen wirft es dann wieder raus, weil Leidenschaft allein nicht genügt. Man muss zart genug sein. Aber auf der anderen Seite, so beginnen vielfach die tollen Projekte. Dieses Alplexikon war von einer ganz einfachen Idee geprägt. Es gibt, wenn man transnational arbeitet unter Älplerinnen, Hirtinnen, irgendwann den Moment, wo man sagt, ja, aber halt, du sprichst von Alm, ich sprich von Alp. Wir haben beide das Gefühl, ah ja, das ist sehr wahrscheinlich das Gleiche, weil ob M oder P am Schluss passt. Und wenn du tiefer gräbst, vor allem dann auch mit Leuten in anderen kulturellen Räumen, norditalienischen, französischen, merkst du, okay, wir tun so, als ob. Wir wüssten genau, wie die Arbeit des anderen, die Produktionsarten, die Bewirtschaftungsarten, das ist sehr wahrscheinlich alles das Gleiche, weil es ist steil und es ist hoch und es heißt Alp. Irrtum. Und darum versuchten wir wenigstens in 10 Begriffen von Fachleuten kurze Beschreibungen nebeneinander zu stellen. Und jetzt gibt es tatsächlich dieses Lexikon, kann man downloaden, ist circa über 50 Seiten dick geworden, weil ja, die Fachleute können sich nicht immer ganz so kurz halten, wie man es wünscht. Und zweitens soll es ja auch hübsch illustriert sein und so weiter. Also es gibt ein kleines, hübsches, feines Lexikon, 10 Begriffe aus dem Leben und Wirtschaften auf der Alp in Slowenisch, in Italienisch, in Deutsch und Französisch. Man ahnt es, was brillant begann auf einer Zugfahrt zwischen Bern und Genf, ist inzwischen ein ziemliches Werk geworden.
Klingt kompliziert, könnte man fast behaupten, oh, schon wieder so was Wissenschaftliches, Abstraktes. Wäre das ein Thema oder ein Buch, was man in einer Hirtinnenausbildung mit einbringen könnte, Maria? Was glaubst du, welche Kompetenzen und welches Wissen brauchen Hirten heute?
Ja, jetzt gerade bei der Schilderung vom Kaspar, wenn man dachte, ah, da kann ich mir für die Ausbildung was abschauen, weil ich glaube, die Begriffsdefinition ist gar nicht so unwesentlich am Anfang vor einer Ausbildung. Also da reden wir schon, ich habe gerade mit einer Bekannten diskutiert, was eigentlich Herdenführung heißt oder Weideführung oder Weidemanagement. Und damit wir da alle vom selben reden, zumindest am Anfang einer Ausbildung, ist es sicher gut, einmal Begriffe zu definieren. Werde auf jeden Fall da einen Blick reinwerfen und das irgendwie einbringen. Genau, ich baue gerade gemeinsam mit KooperationspartnerInnen einen Raum bei Gumpenstein, eine Ausbildung auf. Ich versuche das zumindest, oder das ist eine Basisausbildung. Jemand hat gestern auch gesagt, ist das nicht eher ein Bootcamp? und da muss man sich sehr gut auseinandersetzen damit, was man eigentlich können muss als Hirtin. Und das fängt an einmal mit Grundsätzen, eben wie Begriffserklärung dann, wie schaut überhaupt die Almstruktur in Österreich aus? Vielleicht ist es ein guter Anblick über die Grenzen zusätzlich zu werfen. Dann welche Rechte, Pflichten habe ich eigentlich als Hirtin? Wo kann ich haften? Dann geht es weiter über mein erstes Mal. Also was ist wichtig, auf was muss ich achten? Genau, dann die großen Beutegreifer natürlich sind ein wichtiger Punkt. Herdenführung, Weidemanagement, die Arbeit mit Hütehunde und Herdenschutzhunde sind da dabei. Tiergesundheit natürlich, aber und auch so wie schaut überhaupt die Verdauung von Schafen und Ziegen aus? Also das ist extrem umfangreich und man kann das an allen Ecken und Enden ausweiten natürlich. Und das, was wir da machen, ist einmal eine Basisausbildung und es wäre wahrscheinlich in Zukunft auch sinnvoll, da so wie Aufbaumodule noch zu machen. Weil wenn man mal den ersten Sommer hinter sich hat, dann kommt man auf die Welt, wie der Kasper so schön gesagt hat. Und dann kommt man sicher mit ganz anderen Fragen wieder zurück, als wie wenn man das noch nie gemacht hat.
Kasper, wie siehst du das mit deiner langjährigen Erfahrung als Hirte, als Netzwerkler? Was könnte eine spezielle Hirtinnenausbildung, wobei könnte sie wirklich helfen und unterstützen?
Sie hilft in der Bewältigung des Alltags. Das Spannende ist immer dann, wenn die Praktikerinnen selbst diese Ausbildungen organisieren und wirklich von den Bedürfnissen der Leute ausgehen können. Das war auch der Grund, wieso wir Anfangs 80er Jahre das Handbuch Alp in der Schweiz geschrieben haben. Hatten wir uns vorgenommen, dass nur Sennerinnen und Elpler dieses Buch schreiben, die wirklich den Job machen, weil es gibt ja unheimlich viel Literatur, angefangen beim Jean-Jacques Rousseau, über die Alpen und wie schön und so weiter. Und das hat auch mich als Städter ja durchaus geprägt, oder? Also wir leben in dieser permanenten Alpenvalenz. Es muss ja wahnsinnig sein dort oben. Aber hallo, die Realität ist ganz anders. Und eine Sennerinnen- oder Elplerinnen-Ausbildung setzt ja genau dort an und sie ist sehr oft crashkursig, weil du die Leute, die nicht auf Rosen gebettet sind, ja nicht dazu verpflichten kannst, mach mal eine mehrmonatige Ausbildung, die kostet aber etwas für dich. Ja? Und dann kannst du erst auf die Alp, geht nicht. Also es muss eingebettet sein in die Realität. Was auch insofern nicht schlimm ist, weil ein großer Teil kann, muss sogar Learning by Doing sein. Du kannst einem nicht sagen, dem kleinen Kompass in die Hand geben, das GPS und sagen, du gehst von A nach B und dann von B nach C und abends gehst du nach Hause und dann hast du den Job gemacht. Geht nicht. Du musst dich mit dem Gelände finden und die Tiere müssen sich mit dir finden und du mit den Hunden und die Tiere auch. Also das ist Erfahrungswissen. Diesen dünnen Grat richtig zu bespielen zwischen Überstrukturierung, Überbürokratisierung, aber auch dem absolut notwendigen Hintergrundwissen, damit du den Job gut machen kannst, das machen so tolle Leute wie Maria, die das wirklich auf die Reihe kriegen, weil sie aus der Praxis kommen. Und wenn sich das verbreitet in den Alpen und das stärkt und die Leute sich gut vernetzen, dann bin ich sicher, dass man mit dem Aufbau einer neuen Hirtenkultur auch einen großen, guten Beitrag zur Bewältigung der Probleme mit den Wölfen kommt, ohne dass man sie gleich alle abschießen muss.
Darf ich da vielleicht noch was dazu ergänzen? Ich glaube, es ist bei so einer Ausbildung extrem wichtig, dass man das Erfahrungswissen mit reinbringt und dass man ganz viele PraktikerInnen da einlädt, weil eben, wie du schon gesagt hast, Kasper, das baut auf der Erfahrung, die man hat und auf die Fehler, die man auch schon mal gemacht hat. Und ich glaube, so Ausbildungen können auch ganz stark dazu beitragen, dass man ein Berufsbild kreiert für Hirtinnen. Und dass man dann vielleicht auch mit dem schauen kann, ob man nicht die ganzen anderen Rahmenbedingungen auch verbessern kann, wie Löhne und so weiter.
Was ich gerade sehr spannend fand, ihr kamt von selbst auf das Thema Herdenschutz, Herdenschutzmaßnahmen, Herdenschutzhunde, der Wolf, wo wir auch mittendrin im Thema sind von unserem Projekt Dialog zum Wolf. In Frankreich gibt es schon seit 30 Jahren die Kohabitation. Hier in den letzten Tagen haben wir in Salern auf der Herdenschutztagung auch gemerkt, im deutschsprachigen Raum ist es ein Thema, der Dialog, was ich eine sehr erfolgreiche Konferenz fand, persönlich, weil viele Akteure aus vielen verschiedenen Bereichen zusammenkamen. Wie seht ihr das? Wo steht der Dialog heute? Also konfliktreicher Dialog, aber es geht in eine gute Richtung. Und so habe ich es erlebt, zumindest aus französischer Sicht bei der Tagung. Wie seht ihr das?
Es gibt zwei Dialoge da drin, zwei große Stränge. Der eine Strang ist der Dialog des Praktikers mit dem Wolf. Das tönt natürlich übertrieben und ich mache es jetzt sehr pointiert. Aber eine Hirtin und ein Hirt, die mit dem Wolf konfrontiert ist, Wolfsvorkommen, die findet das zuerst mal einfach lästig, nicht passend und wenn es wirklich zu Wolfsrissen kommt, schockierend. Und es ist aber auch ein Teil der Natur, die sie umgibt, die hirtende Person, und mit der man einfach versucht, klarzukommen. Also eigentlich würde ich sagen, für die Praktikerin ist die Kohabitation, das Zusammengehen, ist ein unpolitischer Vorgang, ist ein realer Vorgang in der Natur. Und da braucht es Support und da braucht es Mittel, da braucht es Ausbildung, aber auch sonst, wir machen selber Fehler auf der Alp und manchmal kriegt man Sinn mit dem Wolf und manchmal nicht. Der zweite Kommunikations- oder Handlungsstrang ist in der allgemeinen Gesellschaft. Und dort wird es echt komplex, weil nicht im Gelände, weil nicht stelle ich den Zaun auf oder kann ich nicht, gibt es einen Platz für einen Pfercher oder geht das nicht, sondern in der Politik ist alles möglich, im Speziellen auch die Aufladung dieses Themas mit ganz vielen anderen Themen, wie Stadt gegen Land, konservative Kreise gegen die grünen Kreise und so weiter. Und wenn man das dort nicht auf eine pragmatische, wieder entschlackte Ebene von politischem Überbau, entschlackte Ebene bringen kann, dann scheitern wir mit Garantie. Und dann kommt es auch gar nicht mehr darauf an, ob der europäische Schutzstatus, der globale Schutzstatus in der Berner Konvention höher oder tiefer ist, der Wölfe. Es geht darum, miteinander zur Sache, zur Realität Lösungswege zu finden. Da können die Hirtinnen und Hirten eigentlich extrem viel beitragen, weil sie finden, was Stadt, Land, who cares about? Die einen von ihnen sind Städterinnen, die auf die Alp gehen, die anderen sind seit Jahrzehnten im Berggebiet zu Hause, sie haben den gleichen Job, sie haben die gleichen Schwierigkeiten. Wir müssen es wirklich entschlacken, die große Frage. Auch entschlacken von der Frage ist, was war es, das Schaf von Frau von der Leyen jetzt wichtig oder nicht in der ganzen Diskussion? Es geht nicht um den politischen Überbau, es geht um die Realität im Gelände. Wenn wir das in der Politik hinkriegen, dann finden wir Lösungen. Die werden regional sehr unterschiedlich sein, weil ihr in Frankreich habt mehr Wölfe, habt andere Erfahrungen als die Leute in Kärnten, die erst daran sind, diese Erfahrungen zu machen. Und darauf muss man auch Rücksicht nehmen können. Auch das wird nicht mit einer generellen Auf- oder Abstufung im Schutzstatus gelöst. Die Lösungen werden im Gelände und mit gegenseitigem Verständnis gefunden oder leider dann nicht.
Also mir hat in den letzten zwei Tagen bei der Herdenschutztagung schon fasziniert, wie viele Menschen da schon voll drinnen sind und dran sind. Und es gibt Lösungen oder es gibt zumindest Menschen, die an Lösungen arbeiten. Und gleichzeitig merkt man halt auch, wie gerade diese Menschen auch angefeindet werden dafür, dass sie Lösungen für den eigenen Betrieb finden und dass sie versuchen anzupassen. Und ich glaube, wir werden den Wolf nicht mehr loskriegen. Wir müssen einfach damit leben lernen. Und genau, es war schön zu sehen, dass da so starke Persönlichkeiten da sind, die einfach auch dranbleiben, obwohl sie angefeindet werden. Und ich glaube, wir müssen auch zu einem gewissen Punkt fordern, dass wir Unterstützung kriegen für diese Lösungen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, die kleinbäuerliche Landwirtschaft steht eh schon unter Druck, aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln und der Wolf ist jetzt, oder die großen Beutegreifer kommt halt jetzt nur dazu. Das ist was zusätzlich, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, schlussendlich produzieren wir Lebensmittel und wir in der Gesellschaft müssen uns halt überlegen, wie wir wollen, dass Lebensmittel produziert werden. Es braucht einfach dann auch öffentliche Gelder in diese Richtung. Und ich sage in einer agrarökologischen Wirtschaftsweise zum Beispiel. Und ich glaube, wir Hirtinnen und Konsumentinnen und Bäuerinnen müssen das auch einfach fordern, weil solange wir nicht fordern, dass wir da Unterstützung kriegen, dann weiß ich nicht, also dann ist es ja klar, dass wir keine Unterstützung kriegen und keine öffentliche Gelder in die Richtung kommen. Und da ist wahrscheinlich auch die bäuerliche Vertretung ganz stark gefragt, einfach einmal diese Gelder in diese Richtung, in die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu fördern.
Ja, also ich habe gehört, Anerkennung, stolz auf das sein, was wir machen, stolz auf die Produktion sein. Auch das ist Job der Hirten und Hirtinnen, an sich zu glauben und das zu tun, was für seine Herde wichtig ist zum Überleben. Für Leute, die gerne eine Hirtinnenausbildung anfangen möchten, ist es vermutlich ein wichtiger Punkt auch zu sagen, daran zu glauben, was man machen möchte. Welchen Tipp habt ihr für Interessierte, dort reinzukommen? Wo können sie Informationen finden und welche Tipps und Tricks habt ihr für neue Zugänge und sie zu motivieren und zu unterstützen?
Im Allgemeinen macht es mehr Sinn, zuerst mal als eine Hilfsperson auf eine Alp zu gehen und dort mitzuarbeiten. Das Entscheidende ist also nicht, dass man zuerst den Crashkurs besucht, aus meiner Sicht, sondern dass man sich überhaupt mal mit der Arbeit vertraut macht. Muss ja nicht immer gleich ein ganzer Sommer sein. Und wenn es einem dann wirklich den Ärmel reinzieht, wie das auf Schweizerdeutsch heißt, und man findet, oh ja, da geht es für mich irgendwie weiter, dann unbedingt sich in eine solche Ausbildung begeben, denn dann lernt man auch die Hintergründe kennen, die einem unheimlich viel helfen während der Arbeit.
Ja, ich glaube, ich würde auch sagen, dass es am Anfang sinnvoll ist, mit jemandem mitzugehen, der schon viel Erfahrung hat. Man kann zum Beispiel im Winter einmal, wenn man auf eine Melkalp geht, zum Beispiel auf irgendeinem Betrieb einmal ein, zwei Wochen melken, damit man es einfach einmal gesehen hat, damit man vielleicht den Umgang mit den Tieren einmal zumindest erlebt hat. Und dann muss man sich wahrscheinlich einfach reinstürzen und ausprobieren und auch damit rechnen, dass vielleicht eine Niederlage werden kann, aber vielleicht dann nicht und man ist für immer gefesselt. Und die Ausbildung oder dieser Crashkurs oder Bootcamp, wie auch immer man das nennen will, sehe ich schon auch als ein bisschen so ein Einstieg in ein Netzwerk. Also man lernt dort andere Menschen kennen, ein Teil davon wird wahrscheinlich auf eine Alp gehen und dann hat man auch schon irgendwie einen Kontakt. Und wenn man dann im ersten Sommer oder im zweiten auf Probleme stoßt, hat man immer jemanden, an dem man sich rückwenden kann. Und ich glaube, dass das einfach voll wichtig ist, dass man da nicht alleine und einsam dann mit kaputten Händen auf dem Berg steht und nicht mehr weiß, wo man hin soll. Genau.
Über kaputte Hände und andere Herausforderungen im Hirtinnenalltag hat Julika Jarosch mit Maria Neiner und Kaspar Schuler bei der Herdenschutzkonferenz im Südtiroler Salern gesprochen. Unser Handbuch mit dem Titel Die Almwirtschaft in 10 Begriffen, das auch Thema im Gespräch war, gibt es auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Slowenisch kostenlos zum Herunterladen und selbst ausdrucken auf unserer Website. Den Link dazu und zum Projekt Dialog zum Wolf, Hirtinnennetzwerke in den Alpen stärken, findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Das Projekt wird finanziert vom Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, der Payne-Smith-Stiftung, der Una-Terra-Stiftung und der Temperatio-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und weiterempfehlt. Am Mikrofon verabschiedet sich Sophie Malknecht.
Der Cipra Podcast.
Le podcast de la Cipra.
Il podcast de la Cipra.
Ciprim Podcast.
Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.cipra.org/podcast.